Uli, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, dass ich in den letzten Tagen mit vielen Leuten darüber gesprochen habe, wie wir im Winter unsere Bude warm kriegen, ohne viel Energie zu verbrauchen.
Na ganz klar, irgendwie mit Heizlüfter habe ich gelernt. Wir müssen jetzt nämlich alle losstürmen und die letzten Heizlüfter, die es noch gibt, uns holen. Und dann können wir die ganz normal in die Steckdose reinstecken und dann können wir da mit Strom ganz viel heizen.
Ja, aber der Strom muss ja auch irgendwo herkommen.
Ja,
das ist diese Sache mit Wärme, Strom, Gas. Was? Im Moment Krise, okay, aber irgendwie eigentlich schon länger ein Thema, ganz groß drüber. Energiewende steht schon lange an, ich habe mal nachgelesen, ganz schön lange. Über dieses komplexe Thema wollen wir jetzt sprechen mit Oliver Wisk. Olli, wir kennen uns noch aus anderen Zusammenhängen, deswegen Olli und du. Du arbeitest bei der TEGA, bei der Energieagentur des Landes Thüringen, und zwar bist du Projektleiter für energetische Modernisierung von Nichtwohngebäuden.
Ja, hallo, sehr schöner Begriff. auch hallo an euch und alle da draußen. Ja, schön hier zu sein. Es ist ja noch erträglich unter dem Ahornbaum hier im Schatten. Ja, warum
noch trägt er Blätter.
Wärme? Und warum brauchen wir dann noch so viel Wärme, wenn es so warm ist, ne?
Ja, im Moment ist es warm, im Winter wird es wahrscheinlich kalt.
Ja.
Also dieses Ding Energiewende, kriegst du es irgendwie hin, mal kurz zu erklären, was damit eigentlich gemeint ist, seit wann das irgendwie in Deutschland, aber auch weltweit Thema ist?
Na, mal so grob, ne? Ich bin da jetzt auch nicht so ein Spezialist. Energiewende, das ist ja eigentlich ein Begriff, der durch die vergangene Bundesregierung, die ja länger andauerte, geprägt wurde in der Folge eigentlich ökologischer Bewegungen, die dann irgendwann gesagt haben, wir müssen hier mal langsam was ändern. Die Endlichkeit der fossilen Ressourcen einerseits, was über die Jahrzehnte jetzt aber immer stärker war, war natürlich der Klimawandel, die Einflüsse auf den Klimawandel durch fossile Verbrennung. Genau, und da hat sich dann die Bundesregierung irgendwann mal dem Kind einen Namen gegeben und die Energiewende, alles Mögliche unter diesen subsumiert. Genau, so ist es zu dem Begriff gekommen. Aber die Anfänge liegen natürlich schon, ja, Endlichkeit des Planetens, Club of Rome in den 70er Jahren, dann die Umweltbewegung, die immer wieder auch leider teilweise herausgeschobene Endlichkeit der fossilen Ressourcen, weil man immer neue entdeckt. Aber wie gesagt, da kam dann der Klimawandel dazu, der sagt, wir könnten zwar noch ein paar Jahrzehnte mit fossilen Energieträgern ganz bequem leben, das heißt aber, bis dahin könnte unser Klimasystem Erde für uns ganz hops gehen.
Und das heißt, ein großer Punkt ist, wo kommt die Energie her, die wir brauchen, aber auch, wie wird die Energie, die wir dann haben, irgendwie effizient genutzt oder eigentlich auch, wie können wir weniger Energie verbrauchen, oder?
Genau, das war ja eigentlich der Ursprungsgedanke, war ja, als man noch davon ausging, dass auch die fossilen Ressourcen deutlich knapper sind, als sie jetzt sind, da war der Ursprungsgedanke, naja klar, lass uns weniger Energie verbrauchen. Wir verschwenden so viel Energie, wenn man Sachen genauer betrachtet, Prozesse wie Verkehr, Gebäude und so weiter, wird so viel Energie verschwendet, wo Verluste auftreten. Klar konnte man sich die früher leisten, hat man irgendwo Kohle gefördert, die verbrannt und hat sich nicht drüber Gedanken gemacht. Das Gas oder Öl kam dann auch irgendwo her, wurde in Massen gefördert. Niemand hat sich darüber da Gedanken gemacht, ja, was ist, das muss ja eigentlich irgendwie wieder nachwachsen, sage ich jetzt mal. Das muss mal wieder nachkommen, weil irgendwann sind die Ressourcen alle. Was passiert dann? Mhm. Und auf dem Weg sind wir ja jetzt. Die Ressourcen sind sehr knapp. Und wir müssen eigentlich zu einem Wirtschaften kommen, weltweit, wo wir sagen, das, was die Energie, die Erde irgendwo nachhaltig in jedem Jahr erzeugen kann, und nur so viel können wir verbrauchen.
Ja. Ich habe das Gefühl, zumindest in Deutschland ist das Bewusstsein zumindest auf der rationalen Ebene da, dass gehandelt werden muss. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du das weißt, aber wie ist das weltweit? Ist das in allen Ländern irgendwie schon so angekommen oder kann man das überhaupt so sagen? Jetzt so wir aus unserer westlich privilegierten Sicht ist vielleicht nochmal was anderes als irgendein Land, was auf einem ganz anderen Stand ist, oder?
Ja, also weltweit ist es schon total unterschiedlich. Also da kann man schwer was drüber sagen, zumal es viele Lebensprozesse gibt, Leute in einfachsten Lebensweisen, die überhaupt nicht die Chance haben, darüber nachzudenken, was sie tun, sondern sagen, hier, da kann ich meinen Lebensunterhalt mit verdienen, dann werde ich das machen, weil eine andere Chance habe ich nicht. Also es ist sozusagen, wir haben schon den Luxus, aber auch die Pflicht, weil wir natürlich als Industrieländer schon jahrzehntelang am meisten Energie verbraucht haben, uns auch darum zu kümmern, schaffen wir jetzt den Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung. Und andere sind einfach teilweise, wir selbst sind ja, also klar, das was du sagtest, das rationale Bewusstsein sagt, ja, das müssen wir so machen. Aber wir sind auch gefangen in Prozessen, die im Tagtäglichen laufen, wo die Leute sagen, ach, das ist mir zu teuer, dieses, das, dann mache ich lieber so, dann gehe ich lieber dahin arbeiten und für den Job muss ich das und das machen, den will ich aber, und oder dann fliege ich dahin. Also Das sind ja alles eingeschliffene Prozesse von, ich nenne es jetzt mal Wohlstand in der Form, dass viel Energie für den Wohlstand verschwendet wird. Ne? Mhm. Und darunter haben wir uns gewöhnt und sagen, aber das ist doch normal, dass warm Wasser aus der Heizung kommt, aus dem Wasserhahn oder dass wir in Urlaub fahren oder so. Ne? Das kann sich aber alles ändern, die Wertigkeit.
Genau, Normalität, also was ist normal? Ich habe immer noch so im Hinterkopf, dass auch gesagt wird, okay, wir haben die letzten Jahrzehnte mit, in dem Fall, billigem Gas gelebt. Wir haben eigentlich über das gelebt, was wir haben sollten. Und der politische Wille war vielleicht da, aber wurde nicht wirklich stringent verfolgt dann in der Praxis. Wie würdest du denn die letzten Jahre, Jahrzehnte dahingehend einordnen? Ist da wirklich quasi was verschleppt, was nicht richtig verfolgt worden, was aber eigentlich nötig gewesen wäre?
Ja, das ist schon zu vielen Teilen so. Ne? Das war wirklich, es gab ja mal immer so Wellen, wo dann das ökologische Bewusstsein wieder stärker war, auch stärker in Handlungen umgeschlagen ist. Klar wurde energetisch als Vorgaben rechtlich wurde schon viel gemacht, zumindest im Neubaubereich. In der Altbausanierung musste das natürlich auch nicht immer zwangsweise umgesetzt werden, weil das nur bei bestimmten, in bestimmten Umfang zum Tragen kommt als Verpflichtung. Ja, da wurde einiges verpasst, zumal vor 30 Jahren schon klar war, ja, also man kann Häuser hocheffektiv dämmen, ohne dass die Bauphysik und leidet. Und es macht Sinn, schon. Doch dann gab es eben die billige Energie, Gas zum Beispiel, als Vergleich.
Woher weiß, wieso ist das denn billig? Also gibt es da irgendeine Referenz oder warum kann man sagen, dass das billig war? Das
Na gut, es war einfach günstiger, sozusagen eine einfache Heizungstechnik wie eine Gasheizung einzubauen. Und dann sagt man, ja, dann bezahlt man eben den Verbrauch. Man muss ja nicht, also und spart sich die Investitionen so. In die Dämmung so. Ne? Und dann sagen, ja, dann bezahle ich das eben, dann wird es verbraucht und. Und das, worauf du anspielst, jetzt haben wir eine sehr starke Verteuerung. Wir haben vorher sehr günstig, sagen wir mal, die fossilen Rohstoffe eingekauft oder bekommen. Jetzt steigen auch langsam die Explorationskosten. Das bildet sich sicherlich auch irgendwo im Hintergrund ab.
Was ist
jetzt,
das?
Also sozusagen für die Förderung.
Und, ach so.
Ja, die, also gerade im Ölbereich steigen die auch im Gasbereich teilweise, weil zukünftige Gas- und Ölfelder doch erhebliche Investitionen erfordern, auch die Förderung teilweise ineffektiver wird, ist aber ein gleichender Prozess. Und wir hatten natürlich eine günstige politische Lage auch. Ne? Also man hätte ja schon vorher sozusagen, also im Hinterkopf hätte man schon damit rechnen können, ja was ist, wenn ein Gasversorger ausfällt aus kriegerischer Handlung oder aus anderen politischen Dingen, die da haben wir sozusagen in so einem, ich nenne es jetzt mal Schlaraffenland gelebt, das war alles sozusagen machbar. Und parallel haben natürlich viele gesagt, klar, wir müssen was tun. Und haben auch viele was getan, so ist es nicht. Aber parallel fehlen sozusagen, was ja gerade im Gebäudebereich die Sache ist, dass die durchschnittliche Wohnfläche pro Person halt regelmäßig gestiegen ist. Und dadurch eigentlich viele Einsparungen kompensiert, die passiert sind. Ne? Und
ich würde da mal direkt anknüpfen, ja, mit meiner nächsten Frage, weil ich habe mir die ganze Zeit so die Frage gestellt, wer da wie in die Verantwortung genommen werden kann. Ne? Das ist ja immer die große Frage, wenn es auch um Klimawandel geht. Welche persönliche Verantwortung habe ich? Was kann ich als Einzelperson irgendwie ändern? Und welche Verantwortung hat aber auch die Politik, indem sie halt eben Rahmenbedingungen setzt? Und da wäre jetzt so ein bisschen die Frage, es klang jetzt halt alles so, als wenn es halt politische Entscheidungen gewesen wären oder politische Zusammenhänge sind oder so groß globale Zusammenhänge, die irgendwie darauf hinausziehen. Aber gibt es denn in diesem Bereich, wenn es jetzt halt um so Energieversorgung, gibt es da überhaupt großen persönlichen Spielraum, den Menschen da haben, wenn wir halt eben genau diese Frage diskutieren? Wir haben eigentlich die ganze Zeit auf Pump gelebt. Hätte ich mich als Einzelperson da eigentlich überhaupt rausnehmen können oder habe ich gar keine Alternativen?
Ja, da kommt so ein bisschen drauf an, wen du jetzt ansprichst. Ne? Also wenn du jetzt jemanden sagst, der hier in einer WG lebt, irgendwo in einer Mietwohnung, der hat natürlich auch, das ist auch so ein kleiner, hätte schon vorher politisch gelöst werden sollen, dass eigentlich du als Mieter keine große Chance hast, dein Gebäude sozusagen zu verbessern. Ne? Weil der freie Markt gerade in, sagen wir mal, begehrten Orten eben nicht ist. Du kannst nicht einfach irgendwo hinziehen und sagen, na, da ist ja der Energieverbrauch geringer, dann ziehe ich jetzt mal schnell dahin. Und das hat die Politik nicht rechtzeitig erkannt. Also da hätte schon sozusagen Regelungen kommen können, die sozusagen mehr die Vermieter in die Pflicht nehmen. Man hat die sehr gut gefördert. Teilweise wurden aber auch dann energetische Sanierungen gemacht, wo die Kosten dann auch teilweise auf die Mieter umgelegt wurden. das hat so ein bisschen mit dieser Modernisierungsumlage zu tun. Das war nicht alles so toll. Ne? Deswegen wurde dann auch das Dämmen auch oft in Verruf oder das Modernisieren ist in Verruf gekommen, weil es die Mieter dann stärker belastet hat mit einer höheren Netto-Kaltmiete und es nicht ausgeglichen hat, was dann hinterher gespart wurde. So, also da sind Gelder auch abgeflossen so, ne, aus diesen Bemühungen. Und was hat der Einzelne? Klar, in seinem Stromverbrauch kann er vieles machen. Alles andere ist dann eben auch eine persönliche Frage. Hat man ein Einfamilienhaus, fährt man da jeden Tag 20 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit? Das sind Dinge, die erstmal normal erscheinen, aber wir sind jetzt in einer begrenzten Welt mit bald 8-9 Milliarden Leuten und wenn alle dieses System leben, dann wird die Energie halt nicht reichen. Ne? Oder sie wird durch so viel fossile Energie erstmal erzeugt, dass das Klima in kürzester Zeit kippen kann. Und da ist das, also das hattest du ja vorhin auch gefragt, was ist eigentlich normal? Ne? Es gibt da eigentlich kein Normal. Also die Grenzen zeigt uns das System außenrum die Erde auf. Und dazwischen bewegen wir uns irgendwo. Und dann sind natürlich dann Marktmechanismen wie jetzt, ne? Also die Energieversorger oder Energieunternehmen haben teilweise horrende Gewinne. Wie passt das zusammen, dass es dann Umlagen gibt, um Sachen zu retten oder wir sozusagen dann hohe Preise zahlen? Bildet sich das dann überhaupt 1:1 ab mit dem Preis, der wirklich für die Erzeugung von Gas, ne, notwendig ist? Und
nochmal ein ganz kurzer Schwenk zu der Frage vorher, dass quasi das Gas so billig war, um es jetzt mal quasi darauf runterzubrechen. Das heißt, und quasi politische Umstände nicht einberechnet wurden oder es war so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchenzeit so. Und jetzt ist halt Krieg, jetzt ist Krise. Und das heißt, aber wenn ich es richtig verstanden habe, selbst wenn kein Krieg, keine Krise wäre, irgendwann wäre Gas sowieso auch teurer geworden, weil es halt einfach irgendwann alle geht. Das heißt, oder?
Ja, zum Teil schon. Also man kann natürlich weiter diesen Pfad des billigen Produzierens, der wäre schon noch möglich gewesen. Da stellt sich ja immer die Frage, wir haben eine endliche Ressource, schöpfen wir die bis zum Schluss billig aus und verbrauchen sehr viel oder gehen wir langsam über? Und das Ziel sollte ja sein, dass wir langsam und wenn man die Prozesse realistisch betrachtet, gerade beim Bauen, die sind ja über Jahrzehnte, ehe sich Dinge verändern. Also müssen wir weiter auf den Weg gehen, die nachhaltige Energie einzuführen, weil wir werden eh so lange brauchen, bis Gas und Öl wirklich dann mal alle sind, weil vorher werden wir gar nicht diesen riesen Umschwung an Tausenden, also Deutschland hat ja fast nur einen Gebäudebestand, also es gibt ja kaum Neubau im Verhältnis und auch die ganzen Produktionsweisen, wie wir produzieren, unsere Wirtschaftsweise muss sich ja irgendwann ändern und das werden wir nicht ad hoc schaffen. Und da haben wir auch eigentlich die Investitionsmittel dafür, plötzlich zu sagen, jetzt machen wir alles nachhaltig. Wir werden auch den Strom, der Ausbau der PV-Anlagen und so weiter kommt auch relativ langsam voran, so dass wir den Weg aber immer forcieren müssen, weil das, was wirklich passiert, halt immer doch eigentlich zu wenig ist.
Ich würde jetzt gerne einen Schwenk machen, quasi vom Großen ins Kleine. Eigentlich hatten wir vor, noch eine Musik dazwischen zu spielen, machen wir jetzt aber nicht aus Zeitgründen. Du hast jetzt immer schon auch von Gebäuden gesprochen, von Bestandsgebäuden und neuen Gebäuden. Und ein ganz wichtiger Punkt, auch mit Blick quasi auf die Zukunft, auf eine nachhaltige Zukunft, ist ja eine kluge Wahl von Heizsystemen. Also wie heizt sich ein Haus? Und wie sorge ich natürlich auch dafür, dass die Wärme irgendwie drinnen bleibt oder im Sommer die Wärme nicht reinkommt? Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. Ich habe mir jetzt eine übelste Liste gemacht mit Heizsystemen, die ich jetzt so gefunden habe. Aber was auf jeden Fall gerade, oder kann man das irgendwie erstmal sortieren? Was gibt es so? Wahrscheinlich altes?
Ja, also grob schon. Also ich hatte mir da im Vorfeld jetzt auch mal kurz Gedanken zugemacht. Also es gibt ja auch was auch mit der Energiewende und jetzt auch mit den verschiedenen politischen auch teilweise Fördermaßnahmen postuliert wird, ist ja die Förderung von Wärmepumpen. Das heißt, man schwenkt um von Verbrennungsenergieerzeugung für Wärme, also das Gas oder auch teilweise auch Öl noch und oder dann eben auch nachwachsende Rohstoffe verbrannt werden. Davon will man wegkommen, eben auch durch den CO2-Abdruck. Und eine strombasierte Wärme, das ist das große Ziel, weil Strom kann man aus allen möglichen Energieformen nachhaltig erzeugen und ist gut transportabel. Das Netz haben wir im Großen und Ganzen. Das wäre eine Möglichkeit. Wärmepumpen funktionieren ja so, dass sie eine Art umgedrehtes Kühlschrankprinzip der Umwelt, ob es jetzt Erdsonden sind oder einfach auch die Luft, Wärme entziehen und mit einem gewissen Anteil an Strom dann deutlich höhere Mehrwärme erzeugen. Sozusagen. Also die ziehen die Wärme aus der Umwelt rum, was ja gar nicht doof ist bei einer Erderwärmung. Und man muss natürlich dafür noch einen Anteil Elektroenergie aufwenden. Ne? Und der ist so, sagen wir mal, ein Drittel. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil diese elektrische Energie kann man eben sehr gut nachhaltig erzeugen. Und ist dann erstmal am Ort der Wärmeerzeugung erstmal unabhängig davon, dass man da das unbedingt bauen könnte, Solaranlagen oder so, die können woanders stehen. Das ist eigentlich das große Ziel, auch in der Förderung zurzeit, dass man sagt, der ganze Wärmemarkt wird eigentlich in Richtung Wärmepumpen, elektrischer Energieerzeugung umgepolt. Nichtsdestotrotz gibt es genug Altbaubestand, wo das nicht so einfach möglich ist. Wärmepumpe heißt immer, man muss mit relativ geringen Temperaturen heizen können. Also früher war ja so ein Heizkörper richtig heiß. Irgendwann hat man Fußbodenheizung oder Flächenheizung. Die sind dann nur, ich sag jetzt mal lauwarm. Die haben dann nur eine kurze, kleine Temperaturdifferenz. Damit so eine Wärmepumpe gut funktioniert, sonst wird die schnell unwirtschaftlich. Also dann wird der Anteil Strom, den man da reinsteckt, eben deutlich höher. Und deswegen gibt es gute Möglichkeiten auch mit Holz oder Holzwerkstoffen. Ich sag jetzt mal Pellets, holzverarbeiteten Stoffen. Aus Abfällen zu heizen, und das ist gerade bei Altbauten wie Denkmalen und so weiter, wo man eben auch eine höhere Heiztemperatur braucht, eine gute Möglichkeit, mit nachwachsenden Rohstoffen zu heizen.
Ich wollte gerade sagen, warum nicht überall Wärmepumpen hin, oder kann man alte Häuser nicht einfach so gut
zugleistern,
dämmen?
Aber das hat Grenzen, finanzieller Art, aber auch dann bauphysikalischer oder konstruktiver Art. Sicher, und da kommen wir noch zurück auf den Teil der Frage, sicher ist erstmal der beste Weg, den Verbrauch des Hauses generell zu senken durch eine vernünftige Wärmedämmung. Die muss natürlich dann bauphysikalisch auch gut funktionieren. Also die hat auch ihre Grenzen. Irgendwann kommt man dahin, was bei Passivhäusern und so weiter schon ist, dass der Wärmeverlust durch die Lüftung höher ist als durch die Wände und Teile der Gebäudehülle. Da fragt man sich dann wieder, kann man, also bei Neubauten ist es dann so, dass man dann eben auch kontrollierte Wohnungsraumlüftung macht. Das heißt, die Wärme, der Abluft wird nochmal, erwärmt nochmal die Frischluft. Mhm. Das heißt, dass beim Lüften auch allein schon nochmal Wärme zurückgewonnen wird, was sich aber zum Beispiel in einer Altbausanierung als komplex zu unterfangen bis zur Unmöglichkeit in den meisten Fällen darstellt. Deswegen ist es im Altbau immer noch ein bisschen schwieriger, da wirklich einen Stand zu erreichen, wie wenn man jetzt ein Haus konsequent neu konstruiert.
Ich habe mir tatsächlich noch einige Fragen aufgeschrieben, aber die kann ich jetzt nicht stellen, weil unser nächster Gast ist schon da. Aber ich möchte noch die Glaskugelfrage stellen, Olli. In 10 und in 50 Jahren, was meinst du? Also kriegen wir das irgendwie hin? Also so quasi die Energiewende in groß und aber auch im Baubereich irgendwie alle Häuser so weit optimiert zu haben, dass noch lange Menschen leben können auf dieser Welt?
Ja, das ist sozusagen, was wir machen und die Welt darum rum noch passiert, ist noch die eine Sache, aber lass uns das mal ruhig eingrenzen. In 10 Jahren wird noch nicht so viel passiert sein im Gebäudesektor. Da wird einiges hoffentlich passieren im Altbaubestand, dass dann doch wieder Sanierungen angegangen werden. Das wird sich vielleicht auch durch die Verteuerung der Energiepreise jetzt ein bisschen forcieren. Ich sehe dann mehr, dass schon die, sagen wir mal, die Quellen nachhaltiger Energie wie Solar und PV und Wind doch schon sich ausgeweitet haben. Das dürfte in 10 Jahren hoffentlich der Fall sein. In 50 Jahren, selbst da denke ich, dass wir noch nicht komplett sozusagen fossilfrei sein werden. Da werden noch Reste davon mit bearbeitet werden oder genutzt werden, was auch nicht schlimm ist. Ne? Wichtig ist, dass wir den CO2-Ausstoß jetzt vermindern. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen werden. Aber umso wichtiger ist es, daran zu bleiben, weil je mehr die Temperatur steigt, also die Erhöhung, umso eher wird dieser Kippmoment erreicht, wo dann gar kein Zurück mehr gibt. Und das muss natürlich unbedingt verhindert werden. Ja, das ist, also man sollte sich nicht unbedingt an dem 1,5-Grad-Ziel festhalten. Das wird man eh nicht erreichen, aber viel wichtiger ist, konsequent weiter den Pfad zu beschreiben. Ne? Und den auch realistisch sozusagen umsetzen zu können und eine Strategie zu haben, die man auch so ein bisschen beibehält. Ja, das gibt's oft so ein bisschen Probleme, dass man dann irgendwie jetzt mit dem Kriegsszenario und dann schnell davon wieder abweicht und jetzt müssen wir aber schnell billig Energie haben und der Gasumschwung, jetzt noch kurz als Beispiel, zu Flüssiggas aus den USA oder woanders, ist nicht unbedingt ökologisch besser. Ne? Das muss transportiert werden, ist aufwendiger, komprimiert. Das heißt, wir verbrauchen dieselbe Energiemenge, vielleicht ein bisschen weniger, weil wir sparen. Aber für die Produktion und Transport verbrauchen wir doch wieder mehr. Ne? Und so kommen wir dem Ziel nur langsam näher.
wenn wir uns gut halten, können wir vielleicht in 50 Jahren nochmal sprechen.
Mhm. Obwohl, das muss mich da schon ein bisschen anstrengen. Aber machen wir jetzt mal aus und dann ist ein gutes Vorhaben.
Olli, vielen Dank, zumindest für diesen ersten groben Einblick und guten Einstieg hier in diese Sendung. Das war Oliver Wisk von der Thüringer Energieagentur. Danke, dass du hier warst.
Ja, bitte, gerne. Na? Frohes Schaffen mache ich noch.